Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Lorenz, sowie meiner Kollegin
Jasmin.
Genau.
Meinst du, wir sollten langsam mal sagen, dass ich eine Frau bin? Du mein Mann? Nee, oder?
Trotzdem bleibst du ja meine Kollegin, ist ja nicht.
Ja, dein Kumpel, dein Homie.
Aber wir sollten tatsächlich einfügen, eurem Lieblingsunregelmäßigen Podcast oder sowas.
Ja, das habe ich schon letztes Mal, glaube ich, gesagt. Ja. Aber die Leute werden ganz geschockt sein. Im August, ich dachte, es ist länger her.
Was haben wir jetzt? Oktober.
Ja, für uns ist das ein ziemlich guter Schnitt. Ja. So. So, was gibt's Neues? Kumpel, Home, Bro. Was gibt's Neues?
Unser Buch kommt bald raus.
Stimmt.
Ja.
25. Oktober, Liebe, Sex und Erblichkeit. Es wird gebumst in dem Buch.
Ja.
Ich sag nur Staublaus, Girl.
Ja.
Kauft das Buch, lest es und danach wisst ihr, was ich meine.
Lachs-Sperma, aber Lachs-Sperma. Es geht auch um Menschen-Sex.
Bumsen, ja.
Und Liebe und Erblichkeit.
Ja, und Bumsen halt auch.
Ja.
Viel
Man Bumsen. Sagt immer so, ein Streifzug durch die kuriosesten Schlafzimmer der Natur, aber irgendwie, also da ist der Mensch schon auch mit einbezogen, logischerweise.
Ja, aber ich finde, also Staublaus-Girl oder die Dattelkäfer, ganz ehrlich, also dagegen langweilig sind wir. Langweilig und richtige Hosenscheiße.
Ja.
Naja, und Marianne-Gramm-Film kommt bald raus. Film. Mein, wie es klingt. Das ist mein. Hab ich ganz allein geschnitzt.
In Deutschland am 7. November, Kinostart.
Und in Österreich.
Und in Österreich, wenn ihr nicht mehr so lange warten könnt, am 23. Oktober schon in Luxemburg.
Stimmt. Und auch noch Schweiz und Italien, aber die kann ich nicht auswendig.
Ja, irgendwie. Ich auch nicht.
Ja.
Wobei in Luxemburg braucht man wahrscheinlich Untertitel, oder?
Nee. Das ist deutsch.
Stimmt. Der Film ist ja deutsch, aber es gibt dann wahrscheinlich diese lustigen luxemburgischen Untertitel.
Luxemburgisch, ja. Ja, so. Zurück zum Podcast.
Mhm.
Also, in dem Kontext, was ich jetzt gleich für eine Geschichte erzähle.
Ja.
Bei Schreibers Naturarium, mein auch unregelmäßiger Newsletter, der wieder regelmäßig ist. Chillt. Habe ich gerade so eine Serie über die norddeutsche Landschaft. Und in der letzten Ausgabe habe ich über Salzmarschen gesprochen und Salzwiesen.
Mhm.
Und der nächsten möchte ich über Moore sprechen. Und deshalb dachte ich mir, spreche ich jetzt auch schon mal über Moore. Mhm. Ich hatte erst überlegt, ob ich das als Halloween-Special mache, wegen Grusel. Weil Moore sind ja so ein bisschen, ne, also viele assoziieren damit irgendwie so Horrorgeschichten und Moorleichen und der Nebel und die Irrlichter. Und vielleicht machen wir das auch noch.
Und Morde.
Morde, gib mir Morde. Mord mit Aussicht. Nein. Und vielleicht mache ich das auch noch.
Mhm.
Aber jetzt gibt es erstmal eine normale Folge über Moor. Was ja auch passt, weil wir, also unsere Gärten sind ja an Mooren dran.
Mhm.
Ich forsche in Mooren. Also sollte ich langsam auch mal ein bisschen was dazu erzählen.
Bin gespannt.
Ja. Genau, also sind wir eigentlich schon mittendrin. Was kennst du für so Mythen von Moore? Also es hat jetzt nichts damit zu tun, aber jetzt bin ich neugierig geworden. Hast du so Moorreitergeschichten oder so?
Die Moorleichen hast du schon erwähnt, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woher die Begrifflichkeit kommt, weil die da nicht verrotten oder wie?
Genau, weil ja, darüber reden wir gleich, dass Moor ja quasi aus Torf hauptsächlich besteht und ist ja immer so ein ganz hoher Wasserstand. Und das heißt kein Sauerstoff.
Mhm.
Dementsprechend Moorleichen, wenn die dann mal auftauchen, zum Beispiel wenn Torfstich gemacht wird oder einfach wenn Moor ja ausgetrocknet und dann wird da rumgebuddelt und Landwirtschaft gemacht und auf einmal hat man da so einen Menschen, die sehen ja, also weiß nicht, vielleicht fügen wir auch dann in der Beschreibung so einen Link zum Moorleichenfotos ein, für alle, die Lust haben. Aber der sieht ja dann so ein bisschen aus, so eine Moorleiche, dass die so also braune, lederne Haut hat und weißt du, so alles so glatt und halt nicht richtig zersetzt ist.
Mhm.
So.
Und ansonsten, wenn du Horror sagst, also ich glaube, es ist irgendwie ein Horrorszenario, wenn es im Moor brennt, oder?
Ja, das ist ein absolutes Horrorszenario. Mhm. Eben wegen Torf, weil Torf ist brennbar und da gibt es immer wieder Moorbrände, das ist in Brandenburg zum Beispiel so das Allerschlimmste, was passieren kann. So, ja, also das ist richtig, richtig scheiße, wenn es da anfängt zu brennen, weil da auch Methan und alles mögliche gebildet wird. Also ideal ist das nicht, sag ich mal.
Okay.
So, aber jetzt zum Moor ohne Leiche.
Sehr gut.
Sind ja ziemlich coole Ökosysteme. Und was ich so an Mooren mag, ist einfach, dass das ja so ein Zwischending ist zwischen ja, Land, irgendwie trockener Lebensraum und aquatischer Lebensraum, irgendwie so ein Zwischending. Und oft ist halt Moorlebensraum recht nährstoffarm, sauer, also eher so pH-Wert sauer und eben wassergesättigt. Und das heißt, die Lebewesen, die dort wohnen, die müssen sich natürlich an diese extremen Bedingungen anpassen.
Mhm.
Es gibt so ein paar Sachen, die sind sehr typisch für Moore, zum Beispiel Torfmoose, dieses Phacnen. Die spielen auch eine Rolle bei der Torfbildung. Und die sieht man eigentlich überall, also wenn du in so einem Moor stehst, sieht man überall so Moore, die so ein bisschen puscheliger sind.
Mhm.
Und das sind ganz, die wachsen auch nur auf Torf. Also das sind halt, deswegen heißen sie Torfmoose. Und die sind ganz wichtig für die Moore. Und daran erkennt man auch Moore. Und generell sind Moore natürlich, da gibt es viele Wasserpflanzen so, weil sie eben viel Wasser speichern. Es gibt auch ganz spezialisierte Pflanzen, wie zum Beispiel Wollgras, die Moosbeere oder so. Und da gibt es so im Großen und Ganzen eigentlich so zwei Arten von Mooren.
Mhm.
Hast du bestimmt auch schon mal gehört. Hochmoore und Niedermoore. Kennst du da den Unterschied?
Ich weiß nicht, ob ich mich da recht entsinne aus dem Biologieunterricht, dass Hochmoore sich quasi so aufschichten und dann nach oben gehen.
Ja, das stimmt. Die haben so eine ganz bestimmte Form. Weißt du, wo das Wasser herkommt in Hochmooren?
Das wäre dann wahrscheinlich irgendwie ein Zufluss.
Nee, das Hochmoore nennt man auch Regenmoore.
Ah, okay.
Weil die tatsächlich sich ausschließlich aus Niederschlägen speisen und keinen Kontakt so zum Grundwasser oder Fluss oder sowas haben. Und diese Moore sind richtig nährstoffarm, haben eine ganz eigene Vegetation, die super an diese Bedingungen angepasst ist, die aber nicht so artenreich ist.
Mhm.
Also findest du auch diese Torfmoose, Wollgras, Moosbeeren und so. Und das, was du gerade gemeint hast mit diesen, dass die so hoch sind, das nennt man eine Bult-Schlenkenstruktur.
Okay.
Hast du schon mal gehört?
Nee.
Diese Bulte, das sind diese leicht erhöhten trockenen Bereiche, in denen das Torfmoos auch recht dicht wächst. Und die ragen eben über den Wasserspiegel raus. Und dann gibt es die Schlenken, das sind dann diese Senken, wo dann wieder Wasser drin steht. So, ne? Und deswegen kann man das da auch ganz gut erkennen. Und in diesen nassen Bereichen findet man zum Beispiel Wasserpflanzen.
Mhm.
Und auf den Bulten wachsen zum Beispiel irgendwelche Gräser oder Heidekraut oder so. Das kann man ganz, wenn man so im Moor steht, sieht man das ja manchmal, dass da einfach wie so kleine Inseln überall rausgucken.
Mhm.
Und das sind die Bulte, heißt das. Auch so ein schönes neudeutsches Wort.
Und die können unterschiedlich groß werden.
Genau, die findet man vor allem in so niederschlagsreichen Gebieten halt, wie zum Beispiel Schleswig-Holstein, Niedersachsen oder auch in Bayern. So, und dazu, im Gegensatz dazu, das haben wir hier auch ganz viel in der Nähe, sind die Niedermoore.
Mhm.
Die haben tatsächlich Kontakt zum Grundwasser und werden auch von diesem durchströmt und gespeist. Und dadurch bekommen die auch dauernd neue Mineralien und Nährstoffe. Und auch durch die Bepflanzung, die dort wächst, die ist noch oft noch ein bisschen anders, gibt es viel Nährstoffeintrag. Und die können also auch nährstoffreich sein, also eutroph bis nährstoffarm, dystroph.
Mhm.
Und Niedermoore sind in der Regel pflanzenreicher als die Hochmoore. Man findet da zum Beispiel ganz viel Schilf, Seggen und vor allem Erlen und Birken. Wir haben ja hier auch ein paar Moore in der Nähe, zum Beispiel das Eppendorfer Moor. Und das ist auch ein Niedermoor. Und da findest du recht viel so Erlenbruchwald und Birkenbruchwald und sowas. Und das heißt, die Bäume, da fällt ja auch immer wieder das Laub runter und speist dann das alles so ein. Und deswegen ist zum Beispiel das Eppendorfer Moor sehr nährstoffreich.
Mhm.
So insgesamt.
Aber auch sauer.
Auch sauer, genau. Mhm. Ja. Und also wie viele Pflanzen so eine Moor wachsen, hängt natürlich auch davon ab, wie sauer jetzt das Wasser ist, wie viel Nährstoff drin ist. Ja. Und also Niedermoore gibt es viel im Nordosten, in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, aber auch hier in Hamburg. Also da haben wir auch einige Niedermoore. Ja, so. Jetzt natürlich die Frage, wie entsteht so ein Moor eigentlich?
Mhm.
Ja, also Moorbildung ist so ein Prozess, der viel mit dem Wasserhaushalt zu tun hat. Ne? Also alles startet erstmal mit der Bildung einer Wassersenke. Du brauchst ja erstmal irgendwas, wo das Wasser drin steht. Ja?
Mhm.
Vor 12.000 Jahren, da war ja die letzte Eiszeit, die Weichselkaltzeit hier oben in Norddeutschland, da haben die Gletscher jede Menge Senken und Becken halt hinterlassen, die sich dann mit Wasser gefüllt haben, nachdem die abgeschmolzen sind. Und diese wassergefüllten Senken waren jetzt natürlich die perfekte Bedingung für die Entwicklung von Mooren. Aber auch ohne Gletscher können Wassersenken entstehen, ja, durch Niederschlag und durch natürliche Stauungen von irgendwelchen Flüssen oder sowas, Bodenmulden, dies, das. Oder auch wenn man Wälder rodet, da können auch so Senken entstehen. Naja, auf jeden Fall, wenn so eine Wassersenke entstanden ist, da ist es schön feucht, dann siedeln natürlich erstmal Pflanzen diesen Ort, weil es ja ein toller Lebensraum. Dann kommen zuerst die Pionierpflanzen, Moosegräser, sowas wie Weiden und sowas, ja, mhm. Grauweiden, Gebüsche. Und die können sich halt besonders gut an diese nährstoffarmen und feuchten Bedingungen anpassen. Und so startet der Prozess der Torfbildung recht langsam. Das Wichtige bei der Torfbildung ist der Sauerstoffmangel. Unter Wasser hat man jetzt nicht so viel Sauerstoff wie über Wasser. Wenn jetzt zum Beispiel Wasserpflanzen absterben, wenn von den Bäumen immer das Laub reinfällt ins Wasser und so weiter und so fort, dann steigt es natürlich an, dass da so eine Schicht Pflanzenreste ist. Würde, während die Blätter drumherum, wenn die auch von den Bäumen fallen, auf die Erde fallen, die einfach abgebaut werden von Organismen, von Mikroorganismen, von kleinen Insekten und Pilzen und so, geht das im Wasser nicht so gut, ja. Und das Wasser wird immer sauerstoffärmer und steigt auch der Pegel an Laub und so, bis man irgendwann so eine Suppe hat sozusagen. Mhm. Und da, während diesem Sauerstoffmangel, diesen Zersetzungsprozessen, dabei entsteht Torf. Dabei entsteht noch was, und zwar Methan. Mhm. Ja, weil es ja bei sauerstoffarmer Zersetzung, aber trotzdem nicht so viel. Also manchmal sagen Leute, ja, aber wenn man so ein nasses Moor hat, dann entsteht doch Methan, ist das nicht schlecht für die Umwelt? Und da reden wir auch gleich noch drüber, über CO2. Aber insgesamt ist trotzdem die Bilanz von so einem Moor positiv, also was Treibhausgase angeht. Mhm. Ja. So, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen an, was wir so mit den Mooren gemacht haben, die Geschichte von Mensch und Moor. Also schon die ersten, nein, nicht Moorleichen, schon damals, also vor 10.000 von Jahren, haben Jäger- und Sammlergruppen an Mooren gelebt. Die haben dort Bären gesammelt, weil da oft viele Bärenarten brauchen halt sauren Boden und so, und haben dort Tiere gejagt, die dort gewohnt haben. Und in den ersten Jahrtausenden nach dem Ende der letzten Eiszeit lebten man halt so Moor und Mensch quasi gute Koexistenz, ja. Dann vor ungefähr 6.000 Jahren haben wir Menschen angefangen, Wälder zu roden, Ackerbau zu betreiben. Vorhin habe ich ja schon erzählt, auch durch Rodungen können Moore entstehen. Das heißt, die Feuchtgebiete sind zunächst sogar erst noch größer geworden, statt kleiner zu werden. Denn so war die Landschaft dann besser geeignet für nasse Ökosysteme, für Moore und so weiter. Also eigentlich erst eine positive Entwicklung. Dann im Mittelalter, also so zwischen 5. Jahrhundert und ja bis rein ins 15. Jahrhundert sogar, wurden die Eingriffe in den Wasserhaushalt der Moore halt immer mehr. Das heißt, die Leute begannen halt Wege durch die Moore zu bauen und haben dann gemerkt, ach Torf, das ist ja toll, das brennt so schön. Ja, dann haben sie angefangen, Torf abzubauen. Und vor allem die Klöster waren da ziemlich stark drin und die haben auch so bestimmte Techniken, Grabentechniken entwickelt, um das Wasser zu regulieren und halt umzunutzen. Also viele Klöster haben ja Fischteiche und das haben sie dann halt einfach quasi Moore entwässert, umgeleitet und halt künstlich geschaffene Teiche damit zu füllen und zu speisen. Und gleichzeitig haben sie aber trotzdem noch so eine Form der Landwirtschaft gemacht, die das Tor jetzt nicht, Torf nicht abgebaut hat, ja, oder irgendwie platt gemacht hat. Da reden wir dann später noch drüber.
Und die das aber geholt haben und verfeuert haben, das waren die Torfstecher quasi.
Ja, es waren einfach Leute, die ja gewohnt
aber
haben.
Aber ich meine, also das Torfstechen ist quasi, dass man Torf aus einem Moor holt und dann verfeuert.
Ja, also wie gesagt, das waren damals jetzt nicht unbedingt gezielt die Torfstecher, also die gab es sicher auch, aber es war halt einfach jeder Otto, Hans Otto ist dann ins Moor gegangen, hat sich sein Brennholz geholt, genauso wie jeder Hans Otto ins Moor gegangen ist und sich das Holz geholt hat. So, das war da halt noch so. So, dann so ab dem 17. Jahrhundert ging es vor allem hier in Norddeutschland richtig los. Da wurde es dann so richtig systematische Entwässerungsgräben angelegt. Die sieht man auch noch auf Landkarten. Also da wurde die Landschaft krass verändert. So. Und um halt landwirtschaftliche Fläche mehr zu kriegen, um Siedlungsraum zu kriegen, wenn es an einer besonders schönen Stelle ist und ach, da ist blöderweise ein Moor. Dabei wäre das irgendwie so gut vom Handelsposten her und alles. Also haben sie es entwässert. Und im 18. Jahrhundert dann wurde die Nutzung der Moore halt richtig intensiviert, weil Bevölkerungswachstum, ne, wir haben immer mehr Ackerland gebraucht, um Nahrungsmittel herzustellen, immer mehr Brennstoffe, weil es ja auch die Städte gewachsen sind und schön die Wohnungen zu beheizen. Und tatsächlich hat Preußen das auch so richtig vorangetrieben. Also es war so ein großes Ziel, halt viel zu entwässern, viel trockene Fläche zu schaffen, um halt Ackerland gewinnen und auch Siedler anzulocken, dass die halt kommen, so um die Bevölkerung wachsen zu lassen. Ja, und im 19. Jahrhundert dann erreichen wir so den Höhepunkt der Entwässerung. Da gab es auch so verschiedenste Entwässerungstechniken mittlerweile, die man halt erforscht hat. Es gab sowas, das heißt Poggeln. Das heißt, da wird eine Sandschicht auf dem Moorboden aufgetragen, um ihn besser befahrbar zu machen. Und da erinnere ich mich an eine Geschichte, das hat eine Dozentin letztens erzählt. Es gibt hier in Hamburg glaube, es war in Hamburg im Umland irgendwo. Ja, da haben sie so ein Moor platt gemacht. Komplett platt. Also man sieht das auf der Landkarte. Das ist jetzt einfach eine riesige Fläche, also riesengroß. Ja, die haben sie mit Sand zugeschüttet, um da, weil ein Logistiker wollte, ich glaube, es war DHL, wollte was bauen und wollte dann doch nicht. Und scheiße, das war ein riesiges Moor. Das kannst du auch nicht mal rückgängig machen. Also das ist jetzt, es sieht auch einfach aus, siehst du halt, dass es eine riesige Fläche ist, auf der halt der Sand so ist.
Wüste quasi.
Ja, so. Also mittlerweile selbst siedeln da auch so Pionierpflanzen ein bisschen an. Aber das ist schon krass, so ein ganzes Moor einfach platt zu machen und wegen Logistiken dann zu sagen, oh, oh, wir haben es uns anders überlegt, doch nicht. Ja, das haben wir vorher nicht richtig überlegt. Ja, ja,
gut. So ein bisschen wie mit erst Atomkraftwerke bauen, aber okay, da entsteht Müll. Hm.
Ja, ja, wo wir den hintun. Ja, aber das hat man wenigstens noch gemacht. So. Also das war ja echt komplett sinnlos. Mhm. Ja, also da war auch viel. Ich muss nochmal nachgucken. Vielleicht finde ich da einen Artikel zu und verlinke ich den. Ich weiß nicht mehr, ob es DHL war. Ich glaube, es war DHL. Aber es könnte auch ein anderer Logistiker sein. Ich gucke nochmal nach. Ich habe es mir aufgeschrieben gehabt. So, also wird nachgeliefert. Ja, und ja, im 20. Jahrhundert, dann ging es halt nochmal richtig los mit der Trockenlegung der Moorflächen. Und diesmal halt auch wirklich so richtig mit so schweren Gerätschaften ist man da rein, was ja auch den Boden total verdichtet. Also wenn man drüber rollt mit Bagger so, ja. Und da gab es ja auch den Emslandplan, ein Großprojekt, das nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht wurde, wo gewaltige Moorflächen halt trockengelegt wurden für die landwirtschaftliche Nutzung. Also da ging es dann halt so Wiederaufbau, Industrie, Landwirtschaft wieder in Gang kriegen und viel hungersnotmäßig und so, muss man viel Essen produzieren. Also das war halt richtig krass. Dann halt auch so im Hinblick auf die Folgen für Klima und Umwelt. So, jetzt sind wir im 21. Jahrhundert. Und bemerken, dass wir ganz schön reingeschissen haben bei dem Thema. Und ja, und jetzt beschäftigen wir uns ja hauptsächlich so auch im öffentlichen Diskurs mit Wiedervernässung, ne, und Renaturierung und so. Oder wie man auch irgendwie so einen Kompromiss finden kann. Also, dass man Moore nutzt oder Flächen, die vermoort sind, dass man die vielleicht wieder vernässt und irgendwie nutzen kann, ohne sie zu stören. Das nennt man Paludikultur, so wie Paludarium, also einfach so kulturelle Nutzung im Sinne von landwirtschaftlich, wenn es nass ist. Also es ist so eine Form von landwirtschaftlicher Nutzung bei so nassen, wiedervernässten Mooren. Und der Knackpunkt hier ist, dass das Moor eben intakt bleibt. Also es wird nicht entwässert, es wird nicht ausgegraben oder so. Und statt Moore zu entwässern, werden halt dann Pflanzenarten verwendet, die dort halt wachsen können. Also zum Beispiel Schilf, Rohrkolben oder Säcken oder sowas, was man ja auch nutzt, genutzt wird, was ja auch Kulturpflanzen sind zur menschlichen Nutzung. Und versucht halt eher da sowas zu machen. Die Pflanzen kann man zum Beispiel als Rohstoff benutzen für Baumdämmstoffe, zur Energiegewinnung, als Tierfutter, für Dekokram, so Sichtschutzzeug auf dem Balkon, also alles Mögliche, ne? Und also das ist halt so ein guter, nachhaltiger Ansatz, wenn man da die Torfbildung fördert. Also das lässt man ja in Ruhe, das heißt, Torf kann weitergebildet werden und es wird nicht entwässert. Das heißt, da wird auch nicht die CO2-Emissionen verstärkt, womit wir schon beim nächsten Punkt sind. Mhm. Entwässerung. So, ne? Habe ich ja vorhin schon jetzt ein paar Mal gesagt. Weißt du, warum die Entwässerung für uns so ein Problem ist, klimamäßig?
Ja, dann sterben die ganzen Pflanzen aus dem Moor ab und dann gibt es da halt keine CO2-Speicherkapazitäten mehr.
Das auch, ja. Aber das Problem ist der Torf tatsächlich viel mehr. Mhm. Weil, also Moore sind große Kohlenstoffsenken, sagt man immer. Das heißt, dass da Kohlenstoff gespeichert und nicht mehr in die Atmosphäre geleitet wird. Und die sind da wirklich krass. Also es gibt nur noch so 3-4% Landfläche auf der Erde als Moore, ist immer deutlich mehr. Trotzdem speichern die immer noch so ein Drittel des im Boden gebundenen Kohlenstoffs.
Krass.
Ja, das ist richtig krass. Das ist mehr Kohlenstoff als in ganzen Wäldern zusammen. Der Grund dafür ist halt der besondere Prozess bei der Torfbildung, ne? Also in intakten Mooren gibt es immer genug Wasser so, aber in Anführungsstriche zu wenig Sauerstoff. Dadurch werden abgestorbene Pflanzenreste, eben zum Beispiel die Torfmoose und so, nicht vollständig zersetzt, ja. Und der Kohlenstoff, der in den Pflanzen also gebunden ist, wenn die gewachsen sind, die machen ja Atmung so, die nehmen dann CO2 ein, geben Sauerstoff ab, behalten das C und bauen damit ihre Blätter und ihre Früchte und alles. Und das wird dann nicht zersetzt. Das heißt, der Kohlenstoff, der in den Pflanzen gebunden ist, bleibt im Torf eingeschlossen schön mit Wasser abgedeckt und wird so dem Kohlenstoffkreislauf dauerhaft entzogen. Also wenn ein Moor intakt ist, ist es ziemlich gut. So, das große Problem ist jetzt natürlich, dass wir Moore dauernd entwässern, seit Hunderten von Jahren. Und wenn man eben diese Moore entwässert, dann kommt natürlich Sauerstoff an diese ganzen Pflanzenreste, die jetzt trocken quasi in der Luft liegen. Und der Torf zersetzt sich dann. Das heißt, das im Torf gespeicherte Kohlenstoff wird als CO2 in die Atmosphäre gelangt, weil halt dann Pilze, Organismen und so ist alles umbauen, die veratmen das und so weiter und so fort. Und dann entstehen Gase und das geht dann halt eben in die Atmosphäre. Und wenn man also Moore entwässert, so ein trockengelegtes Moor, ist keine Kohlenstoffsenke mehr, sondern eine Kohlenstoffquelle, also eine Quelle für Treibhausgase. So. Und vorhin habe ich ja schon erzählt, meine Leute sagen dann so, ja, aber ist das nicht schlecht, weil ja Methan entsteht in Mooren, die nass sind, die intakt sind, aber es ist trotzdem insgesamt von Treibhausgasen mehr, ist CO2 kritischer, weil es viel, viel mehr ist und insgesamt ist die Bilanz trotzdem negativ sonst und jetzt dann gibt es dann zwar kein Methan mehr in den getrockneten Mooren, aber sowas von viel CO2, also das ist ziemlich, ziemlich schlimm. So, was Moore auch noch machen, und das finde ich immer ziemlich cool, da bin ich richtig gespannt, wie sich das auf unseren Garten auswirkt, weil der direkt an ein Moor grenzt. Mhm. Und zwar sind Moore so Temperaturpuffer. Das heißt, das Wasser in so intakten Mooren verdunstet natürlich ständig, nimmt dabei Wärme aus der Umgebung auf, dadurch kühlt die Luft ab. Das, was dann im Sommer sehr angenehm ist, also da ist es dann nicht so heiß. Das heißt, es bleibt einfach länger kühl und auch drumherum in der Umgebung ums Meer. Gleichzeitig hat eben dieser Torf im Boden hat eine hohe Wärmespeicherkapazität. Das heißt, Moore können dann übers Jahr, wenn die dann so langsam anfangen, sich auch aufzuwärmen, ein bisschen versetzt, mehr Wärme aufnehmen und speichern, ohne dass sich die Temperatur dabei schnell ändert. Also genau wie in Wäldern ja auch das Klima und Temperatur relativ stabil sind, wenig schwanken und sich nur so langsam verändern, ist es bei Mooren genauso. Und das ist sehr interessant, weil im Herbst ist es dann länger warm in den Mooren. Und im Frühjahr aber auch länger kalt, das ist auch interessant. Also wenn man kann dann quasi länger Sachen anbauen drumherum, aber startet später. So, also ist auch sehr interessant. Also das sind alles so Sachen, weshalb Moore jetzt für den Klimaschutz halt total wichtig sind, ja. Und die effektivste Maßnahme, um Treibhausgasemissionen, also die Abgabe von den Gasen zu verringern, ist einfach die Wiedervernässung von Mooren, dass das wieder abgedeckt ist. Das Torf, damit es aufhört, CO2 abzugeben.
Und da sieht man ja auch, dass es quasi der Klimawandel so einen tödlichen Kreislauf quasi induziert, weil dadurch, dass es immer wärmer wird und längere Trockenzeiten gibt, werden Moore ja auch natürlich entwässert und dann wird mehr CO2 frei und das Ganze wird noch verstärkt. Schnell
und so, ja. Und vor allem auch genau mit dem sinkenden Grundwasserspiegel auch, also jetzt nicht nur wegen gezielter Moorverwässerung, sondern auch Landwirtschaft benutzt ja einfach unfassbar viel Wasser, braucht viel Wasser, ja. Und da gibt es jetzt natürlich auch viele Maßnahmen. Hast bestimmt schon von Wiedervernässung und sowas, Renaturieren gehört. Hast du so eine Vorstellung, wie sowas funktionieren kann?
Also das Wort Wiedervernässung kannte ich jetzt tatsächlich noch nicht. Und das erste Bild, was ich vor Augen hatte, war tatsächlich, dass man einfach hineingeht mit dem Schlauch und wieder nass macht und halt irgendwie dafür sorgt, dass das Wasser da gehalten werden kann.
Ja, genau. Also es kann da verschiedene Methoden geben. Es kann auch sein, dass man zum Beispiel irgendeinen Fluss umleitet oder so, der vielleicht da weggeleitet wurde mal früher und irgendwie, wenn der Fluss da irgendwie das Ufer verbaut wurde, dass man das wieder rückgängig macht, sodass da wieder Pufferzonen entstehen können, wie zum Beispiel auch Auenlandschaften. Also die sind auch super wichtig. Da muss ich auch mal eine Folge drüber machen, ey. Naja, also die Renaturierung von Mooren, also eben gerade die Wiedervernässung, ist halt so ein super entscheidender Prozess, um halt Moore mit ihrer Artenvielfalt und ihrer Funktion vor allem wiederherzustellen. Und das Ziel von dieser Wiedervernässung ist es eben, den natürlichen Wasserhaushalt wiederherzustellen. Das heißt, wieder Kontakt zum Grundwasser herzustellen oder eben genau Gräben zu schließen, die es da gab, um halt wieder die Voraussetzung für eine Torfbildung und für eine Kohlenstoffspeicherung zu schaffen. Ja, und das ist auch wirklich der Hauptansatz, den man dann wählt, dass der Wasserabfluss einfach gestoppt wird. Also, dass aufgehört wird, dass das Moor, dass das Wasser da rausfließt und dass das Wasser am Moor gehalten wird. Das kann zum Beispiel eben durch die Entfernung von diesen landwirtschaftlichen und sonstigen Entwässerungsgräben passieren. Gleichzeitig werden irgendwelche infrastrukturellen Maßnahmen wie Pumpen oder Spundwände, die da vielleicht auch noch rumgebaut sind und die zur Entwässerung eingesetzt wurden, wieder zurückgebaut. Und es werden vielleicht auch manchmal, wie gesagt, so Flüsse eingeleitet oder sowas, so dass man wieder in einen Zustand kommt von Sauerstoffmangel. So, und allerdings gibt es halt verschiedene Herausforderungen, sage ich mal, und auch ein bisschen eine falsche Vorstellung oft in der Öffentlichkeit. Das wird auch nicht gut kommuniziert von Umweltbehörden oder der Politik und so. Das ist ein bisschen tricky. Also das größte Problem bei dieser ganzen Moorrenaturierungssache ist der Zustand der Torfschicht. Ja? Also gerade bei Mooren, die über lange Zeiträume entwässert worden sind, ist die Torfschicht stark geschädigt oder vielleicht sogar ja vollständig abgebaut worden. Und die Sache ist bei Torf, was meinst du, wie viel Torf bildet sich pro Jahr so in Zentimetern Höhe oder Meter oder also wie viel wächst die Torfschicht jedes Jahr?
Du hast ja gesagt, dass die Moore in Norddeutschland so vor 10.000 Jahren so und jetzt so ein Hochmoor, gut, hier gibt es nicht so viele Hochmoore, sondern eher die Niedermoore, aber wenn ich jetzt sage, dass das irgendwie so 3-4 Meter ist, dann irgendwie vielleicht so ein Millimeter im Jahr?
Ja, genau, ein Millimeter im Jahr.
Okay.
Wächst ein Torfmoor, ein Torfmoor, also die Torfschicht. Und jetzt ist halt die Sache, also es wird ja auch viel gesagt, ja, wir wollen die Moore renaturieren. Das ist halt echt so ein bisschen tricky, weil hier, stell dir mal vor, so ein Ding wächst, wir haben jetzt so ein Moor, wo die Torfschicht entweder komplett abgebaut wurde oder halt starke Mitleidenschaft gezogen ist. Wenn sie komplett fehlt, dann ist halt schwierig, dass da halt bestimmte Arten auch nicht wachsen. Ne? Ja. Also Torfmoose, der Name, den haben sie nicht ohne Grund. Und halt auch andere Pflanzen, die einfach wirklich die Torfschicht brauchen. Und dann hat man halt irgend so ein Maßnahmenpaket, sagt, okay, wir machen das jetzt. Aber es würde halt tausende von Jahren dauern, bis man auch nur einen sichtbaren Effekt hat, so dass man irgendwie eine Handvoll, so eine gute Handvoll Torf wieder hat. Und das ist natürlich super schwierig, weil etwas, das wir jetzt beschließen, kann in 50 Jahren schon wieder ganz anders aussehen, weißt du?
Ja.
So, also wer verteidigt das dann für die nächsten 2000 Jahre? Ja. Das ist ja wirklich, also das ist eigentlich kann man sagen, es ist done. So, ja, vielleicht hat man Glück, dass an dieser einen Stelle, warum auch immer, nicht alles zugebaut wird und was weiß ich, für die nächsten 1000 Jahre, aber das ist unglaublich unwahrscheinlich. Das heißt, das Wichtigste ist wirklich, also es ist schon gut, wieder zu vernässen, schon allein, wenn es eine Torfschicht gibt, damit es aufhört, immer weiter abgebaut zu werden halt durch die Zersetzung, sondern dass das wieder so ein Sauerstoffmangel entsteht und sich das Torf wieder bilden kann. Aber ja, man muss halt auch wirklich bedenken, dass es dann nicht wieder das Moor ist, das, was man dann wieder vernässt. Vielleicht ist da sogar gar kein Moor, dann hat man da erstmal eine Weile irgendwie einen Erlenbruchwald oder einen Auwald oder irgendwas, bis sich dann in 2000 Jahren wieder Moor gebildet hat oder 5000 Jahren oder 10.000 Jahren. Also das ist halt schwierig, aber trotzdem ist die Maßnahme halt wirklich immer sinnvoll, schon nach einigen Jahren passiert es, dass sich so eine organische Auflage zumindest schon mal gebildet hat. Ja, das ist noch kein Torf, aber es ist quasi die Grundlage für Torf.
Das ist ein Törfchen.
Genau, und die speichert aber auch schon Kohlenstoff, ne? Also, das ist ja, da wird ja trotzdem schon Kohlenstoff gespeichert. Also ist das eine super wichtige Maßnahme. Es geht nur darum, dass man versteht, damit man es auch nicht so leichtfertig einfach noch mehr Moore trockenlegt, weil man denkt, ach, man kann ja renaturieren, man kann das ja einfach wieder, dann machen wir es halt wieder nass, ja, aber es ist dann kein Moor.
Mhm.
Kannst du machen, aber dann hast du halt einen Auwald oder irgendwas anderes, heißt ganz andere Arten, ganz andere ökologische Funktionen dann auch. Ja, also das ist halt so ein bisschen tricky und es ist schwierig, das Leuten zu erklären. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut gemacht habe. Aber ja, aber trotzdem deswegen lieber fünfmal nachdenken, ob man so ein Moor austrocknet. Liebe Politik, I'm looking at you. Die machen da echt einen Shit-Job, sage ich mal, bei sowas.
Mhm.
Und hier sind auch schon wieder ein paar Moore in Diskussion, dass man die platt macht. Also, oder wie das, ach, das macht mich echt wahnsinnig, dieses eine. Das war in so einer, in einem Uniseminar, das ich jetzt zuletzt hatte, und da haben die uns die Fotos gezeigt, so vorher, hinterher. Es war absurd, dieses wirklich vorher ein Moor, hinterher eine riesige Sandfläche. So eine riesige Sandfläche.
Und innerhalb kürzester Zeit.
Ja.
Und quasi nicht.
Ja, es wurde einfach platt gemacht.
Ja, ja.
Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass da einer hingegangen ist mit großen Boxen und die Tiere da alle raus. Es wurde einfach zugekippt mit Sand.
Mhm.
Es wurde alles gerodet und dann wurde es zugekippt mit Sand. Und du kriegst es jetzt halt auch nicht mehr weg so richtig, die Sandschicht. Ich meine, darunter, das Torf ist zumindest abgeschlossen. So, das heißt, da kommt keine CO2-Emissionen durch. Also immerhin. Aber jetzt natürlich die Frage, wenn das dann irgendwann auch mal trocken fällt und der Sand dann auch weggetragen wird oder so. Deswegen versucht man jetzt, glaube ich, auch, dass der so ein bisschen gehalten wird durch Ausgabe von Samen und sowas. Also dass da halt so eine Trockenwiese einfach entsteht, wie so eine große Düne, die befestigt wird. Keine Ahnung, sowas macht man mit irgendwie Strandhafer, Glatthafer oder so Zeug. Und dann, ja, aber es ist schon, also es ist einfach so krass, krass unnötig. Also das ist so dermaßen dekadent. So, wir kaufen sozusagen dieses Mall, wir machen es platt und doch nicht. Wir machen es doch woanders.
Ich finde, man hat auch von der Namensgebung her hat man eine große Chance verstreichen lassen. Wenn es nämlich Moose im Moor gibt, dann hätte man doch den Namen
Moose?
auch das. Aber dann hätte man auch eins von beiden, also entweder Moosmoor oder Moormoos nennen sollen.
Ja, Torfmoos finde ich, ist doch gut.
Klingt auch gut, aber Moosmoor oder Moormoos klingt.
Ich sage ja Morse einfach, weißt du, ich mag Sachen verschmelzen.
Ja.
Tja, nun, das war die Geschichte zu den Mooren.
Aber gibt es was die Leute machen können? Vielleicht, also in ihrer Umgebung?
Zum Beispiel nicht CDU wählen. Beispielsweise. Das wäre mal was. Bitte auch nicht AfD wählen. Das wären schon mal zwei starke Maßnahmen, die man machen könnte. Ich sag, könnte ich auch keine Wahlempfehlung aussprechen, weil, oh Gott, don't get me started on this.
Ja, aber ich meine, so irgendwie gibt es da entsprechende Verbände, die man mal besuchen kann, dass man sich das anguckt oder da irgendwie was spenden kann oder so.
Also das würde ich sowieso machen, weil das echt super coole Lebensräume sind mit super coolen Lebewesen, die da wohnen, vor allem richtig tolle Vögel. Mhm. Da kann man ganz tolle Vögel beobachten. Da gibt es ja auch immer so Infozentren, zum Beispiel hier in Hamburg, in den Boberger Dünen. Da ist ja auch da direkt so ein Moor. Mhm. Und da gibt es ein schönes Infozentrum auch und da gibt es auch immer mal Führungen und sowas. Und da gibt es auch so Infoveranstaltungen zu der Landschaftsgeschichte einfach da. Weil das ist schon echt ein ziemlich coole, diese Boberger Niederungen sind wirklich ein schönes Fleckchen, weil du da so viel aufeinander triffst. Auch Dünen, also riesige Dünen. Total krass, einmal gab es da ist so ein Segelflugplatz. Und das ist jetzt halt einfach so eine platte Stelle. Und da war mal, glaube ich, eine der höchsten Dünen Deutschlands oder sowas.
Okay.
So ein 30-Meter-Apparat, 30 Meter hoch, Düne, 30 Meter hoch oder 40 oder so. Der wurde komplett abgetragen und für die Bahnstrecke von Hamburg nach Berlin benutzt. Oder da die Gleise da aufzuschütten und so die ICE-Strecke. Komplette Düne abgebaut, was auch scheiße ist. Aber
die ganz toll zuverlässige ICE-Strecke.
Ja, es läuft gut. Mhm. So. Hätten sie vielleicht noch ein bisschen mehr ab. Das Moor noch mit abbauen müssen vielleicht. Naja, nee, aber das ist trotzdem, das ist total schön. Also ich liebe auch so Dünenland. Das wird dann, also im Schreibers Naturarium, den Newsletter, nächste Folge geht über Moor. Darauf die folgende geht über Dünen. Mhm. Und da Dünenlebensräume sind total cool und die hängen halt oft zusammen. Also eben da hast du so, weiß nicht, das Meer und dann hast du da diesen Dünenlebensraum. Erst die Weißdüne, also diese typischen weißen Dünen, wo vielleicht oben so ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie Strandhafer oder sowas wächst und so. Und dann dahinter diese braunen Dünen, weißt du, wo das dann so ein bisschen bräunlichere Pflanzen drauf wachsen, deswegen sehen die so braun aus. Und dann kommen zum Beispiel Salzwiesen, so Salzmarschen, die regelmäßig überflutet werden und so Salzseen und Brackseen und so Zeug. Und dahinter dann zum Beispiel irgendein Deich oder irgendwas oder nochmal so eine obere Salzwiese und dann so Aufschüttungen, dahinter dann Moor zum Beispiel. Wenn dann dahinter so ein Auenwald ist oder so ein Auenbruchwald oder irgendwas. Und das ist halt so cool, wenn man da, deswegen fahren wir da auch immer hin nach Dänemark, weil das genau so eine Landschaft da ist. Deswegen bin ich ja so besessen von ihr. Falls ihr euch fragt, wo unterhalb des Ringkøbing-Fjords, da ist die Landschaft in Dänemark, finde ich, am besondersten. An vielen anderen Stellen, vor allem im Osten, sieht die ziemlich aus wie Norddeutschland, ganz normal so. Mhm. Aber da ist sie krass anders, weil es da diese krassen Salzwiesen gibt und auch diese Salzwiesenwälder, wo die Bäume nur so oft so kleine Hutzelbäumchen sind, irgendwelche Wacholderbäumchen, die ja irgendwie so 3 Meter hoch sind oder so und ganz verbogen und verdreht, wie so Zauberwälder aussehen. Also wenn ihr da mal richtig geil Urlaub machen wollt, in einer richtig krassen Gegend. Aber es muss wirklich genau die Gegend sein, nicht weiter östlich oder drüber oder so, sondern wirklich unterhalb des Ringkøbing-Fjords, so da bei Nørrenæbel in der Nähe. Richtung Küste. Das ist auch alles Naturschutzgebiet. Und da findest du halt diese ganz besonderen Lebensräume und dann die entsprechenden Arten, wie zum Beispiel Ameisenlöwen. ja, weißt du, die Larven der Ameisenjungfer, das sind ja die, die bauen so Trichter im Sand. Die gibt es auch hier in Hamburg, in den Dünen, also hast du so einen Trichter und da, wenn da so eine Ameise reinläuft, dann spürt der Ameisenlöwe, der unten am Trichter sitzt, diese Vibration und dann gräbt er immer schneller, stärker so, dass die, das halt wie so Treibsand ist und das nach unten dreht.
Wie bei
und,
Dune.
Genau, und genau, ohne Scheiß, wie diese Würmer bei Dune, das müssen die auch irgendwo her haben, diese Idee, ne? Und er wirft dann auch noch mit Sand auf die Ameise, damit sie noch schneller runterrutscht. Und sie und frisst sie dann, also das ist schon echt.
Wie groß ist der?
Klein, keine Ahnung, 2 Zentimeter oder so, ist kleines, also für uns klein, für eine Ameise gewaltig natürlich. Mhm. Und daraus schlüpft dann die Ameisenjungfer. Das ist halt so ein Fluginsekt und das ist dann, dann macht sie so ihre Sachen. Sex krass. Zum Beispiel, um neue Ameisenlöwen. Deswegen Ameisenlöwe, weil er Ameisen jagt.
Mhm.
So. Und ja, also sowas, so echt total coole Tiere und sowas gibt's da.
Ich habe noch eine gefährliche Halbunwissen-Frage.
Oh, oh, vielleicht weiß ich es ja gar nicht, wenn sie gefährlich ist.
Wenn so Moore entstehen, diese, ja. Dieser Schlick, ist das, woher der Begriff Morast kommt, oder?
Ich glaube schon. Dieses, diese, ja, wenn man da so reintreten würde. Ich bin beim Moor stecken geblieben.
Gibt es da Statistiken zu, wie viele Leute im Moor wirklich, das war tatsächlich was, wo ich vielleicht auch von dem, diese, Kindergeschichten, Strubbelpeter, die so beängstigend waren.
Ja, diese absolut typisch deutsch mal wieder so, ja, schöne Kindergeschichten, wo dauernd jemand stirbt, verstümmelt wird oder sonst was.
Da sind auch Leute im Moor versunken und gestorben.
Kann sein, ja. Also es gibt viel, es gibt ja wirklich viele Sagengeschichten. Vielleicht machen wir echt nächste Folge jetzt dann zu Halloween so eine, wieder so eine Spezial, ich weiß, die kommen immer gut an. Und deswegen machen wir vielleicht wieder so eine Spezialfolge.
Ist das Halloween ist zwischen Black Friday und Cyber Monday, oder wie?
Ja, oh Gott, okay. Ey. Das haben wir gestern nachgeguckt, ne, weil wir es nicht wussten, aber ja. Genau. Und da könnten wir es ja so eine Special-Folge machen.
Mhm.
Aber ja, da gibt es wieder auch, also Moor stecken bleiben ist nicht gut.
Mhm.
So. Also nicht, bloß nicht dann anfangen zu strampeln. So.
Ja, ich vorstelle, das ist echt gruselig.
Ja, ist echt schade. Also mein Schuh, ich hatte halt meinen Schuh, der ist jetzt immer noch im Moor. Also irgendwann wird er vielleicht mal gefunden. So. Ja, ist schon krass. Also ich deswegen auch Moorleiche und so viele Geschichten, weil das halt einfach der perfekte Ort war, um eine Leiche loszuwerden vor DNA-Zeug. Mhm. So, jetzt nicht mehr ganz so perfekt. Aber ja, wobei, also ich meine, da gräbt halt auch niemand drin rum. Und die steigt jetzt auch nicht unbedingt, kommt drauf an, wie tief, jetzt auf und so, weißt du? Halt, also ist schon nicht schlecht. Ich will jetzt hier keine Tipps geben, aber weil am besten wäre, also am besten sowieso Everglades Alligator-Thema erledigt, aber ist ja auch so Sümpfe.
Ja,
ja deswegen glaube ich, früher war das wirklich einfach ein bevorzugter Ort, um Menschen loszuwerden.
Mhm. Krass.
Wird ja immer wieder gefunden, jemand.
Stell dir vor, lädst eine Leiche im Niedermoor ab und 10.000 Jahre später wird es ein Hochmoor und ist dann quasi aufgebahrt.
Ja, stimmt. Ja. Es gibt ja diese berühmten Moorleichen, so, die da irgendwie dann schon 10.000 von Jahren alt sind. Das ist wirklich sehr interessant. Was da alles drin ist. Ohne Witz in so einem Moor. Denke ich manchmal einfach so drüber nach, was man da alles findet. Das ist ja ganz anders als im Meer, weil wenn da irgendwie jemand oder sowas ins Meer fällt, der ist dann halt irgendwann weg, abgebaut. So, ja, hat jeder mal dran. Jeder, der da unten wohnt, hat da mal dran geknabbert. Aber weil es ja auch so Stellen gibt, die sauerstoffärmer sind, aber trotzdem. Aber dann so im Moor, das ist ja wirklich, also, dass man da alles finden kann. Ach, direkt Bock, alles durchzuhöhlen. Okay, wir legen doch die Moore trocken. Jasmin ist neugierig. Nein.
Ja. Ach so, die Moore durchzuhöhlen, nicht die Literatur dazu. Ja, das ist ja jetzt schon.
Ja, ich mache das jetzt genau für Forschung. Aber das sind nur ganz kleine Moorleichen, die ich da raushole sozusagen. Ja, wobei die auch gar keine Moorleichen sind, weil da bringen sie mir nichts mehr. Lebende. Käfer.
Ja.
Ja, das ist sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, wie unser Garten, den haben wir erst seit diesem Jahr, wie der sich so tut, schlägt und so. Also ich meine, es ist ja wirklich noch recht warm da. Alles ja generell. Also ich meine, der Kohl, der ist, geht ab.
Ja. So. Das ist echt tatsächlich spürbar und auch für mich beeindruckend, wie krass dieses Moor als Temperaturpuffer wirkt.
Mhm. Ja, das finde ich immer toll. Also man kennt es ja auch im Wald, wo kein Moor ist.
Ja.
ne, dass man da irgendwie so rumläuft und es ist entweder wärmer oder kühler. Im Sommer ist es schön kühl, deswegen geht man gerne in den Wald rein. Mhm. Aber im Winter ist es da halt auch nicht so kalt wie außerhalb des Waldes, weil weniger Wind, der da reinkommt und dir am Gesicht zerrt, an der Gesichtshaut. Und generell dann dadurch auch weniger Schwankungen. So. Und die Blätter, also beziehungsweise die dann nicht mehr so, aber im Winter, aber im Sommer so behalten die ja auch die kühle Luft und schützen auch vor der Sonneneinstrahlung und so. Mhm. Das ist schon sehr, und im Wald natürlich, der Waldboden ist ja auch aktiv, der Humus, so, der ist ja auch ein krasser Wärmespeicher und Wasserspeicher und alles.
Ja.
Und ja, im Winter ist es deswegen da auch oft, wenn man da mal so ein bisschen gräbt, merkt man auf einmal, oh, ganz schön warm. Deswegen machen da ja auch Dachs und so gerne Winterschlaf da drin.
Dachs.
Dachs?
Was? Das war ein cooles Tier.
Ja, das ist ein ziemlich cooles Tier.
Ja.
Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, über den reden wir vielleicht auch in der Winterschlaffolge, oder? Das ist eine von denen ganz am Anfang. Ich weiß nicht.
Möglich. Ist auch ein gutes Wappentier. Ein gutes Haus.
Für welches?
Ja, Hufflepuff.
Ah. Hat nicht auch irgendein Bundesland den Dachs? Oh, ich war sowas.
Bundesland?
Ich ja.
Oder ein Bundesstaat?
Was? Nein. Weiß nicht. Gibt es niemanden hier bei uns, der einen Dachs drin hat? Niedersachsen zum Beispiel.
Oder Dachsen-Anhalt.
Ja. Ich meine, das ist auch einfach so offensichtlich. Wieso lässt man das auf der Straße liegen?
Ja.
Finde ich schon.
Ja. Ja, als ich in Erfurt für die für das Naturkundemuseum gearbeitet habe, da gab es zwei Brüder.
Das sind beides Dachse.
Zwei Jahrgangsstufen über mir. Und die haben uns gezeigt, also wie man diese Dachsbauten findet und beobachten kann. Und wie man beatboxt. Diese zwei Sachen habe ich von denen gelernt.
Auch gleichzeitig? Oder immer so vor Beatbox? Dann ist der Dachs so im Bau so, oh naja, sind wir ja zwei Arschlöcher, beatboxen den ganzen Tag vor meinem Bau. Was ist denn los mit denen? Muss ich mal Polizei rufen hier?
Nee, es war... Hatte nichts miteinander zu tun.
Okay, welchen Beruf hätten Dachse? Ich weiß nicht warum, aber für mich sind es Polizisten. Ich weiß nicht warum.
Diese Leute, die vor den Fahrstühlen, also hier so Rezeptionisten quasi ja. In so Häusern. So
Concierge. Hochhäuser,
genau, Concierge.
Ja. Okay, und Rehe?
Rehe warten so Getränkeautomaten.
Okay, Wildschweine.
Barkeeper.
Ja? Ja, stimmt. Ich denke, ja, Türsteher. Jeder, der rein will, kriegt einen aufs Maul. Jeder, der rausgeht, kriegt auch einen aufs Maul. Okay, prinzipiell einfach. Aber nur von den Weibchen, weil die Kinder oben schlafen. Ist zu nah. Okay, und Eule.
Na, Bibliothekar.
Ja, finde ich auch. Gehört einfach. Amsel.
DJ.
Krass, für mich sind Personal Shopper.
Was?
Personal Shopper, so ein Typ, der für dich einkaufen geht. So reiche Menschen haben sowas.
Enkel quasi.
Ein Enkel. Ja, ein Enkel. Okay, warte. Was gibt's denn da noch alles?
Eidechse. Bademeister.
Dieb. Das ist nämlich ganz klar. Berufskrimineller. Schwan.
Chauffeur.
Ja, finde ich nämlich auch. Ich wollte Butler sagen, aber Chauffeur passt auch gut.
Ja, Butler muss ja Pinguin sein.
Ja, aber die gibt es hier nicht. Ich glaube, Eulen wären auch richtig gute Butler. Ich glaube, bin ich überzeugt von. Ich würde sagen Biene, aber die haben ja schon Beruf. Wolf?
Hirten.
Für mich sind es irgendwie so... Diese Typen, die immer in Fußgängerzonen stehen und so eine Unterschrift für die wollen, für Greenpeace oder so.
Ja. Aber stell dir vor, ein Wolf als Hirte, der die ganze Zeit so hin und her gerissen ist, ob er jetzt reißen soll oder.
So wie unsere hier, wie Torvi ist bestimmt auch so. Weil sie ist ja kein Hüter.
Torvi ist ja Torfstecherin.
Sie ist Torfstecherin, ja. Wer hat das schon mal geklärt für sie? Okay, was gesagt? Eichhörnchen?
Restauratoren. Oder nee, Waschbären sind so.
Ja.
So restaurieren.
Für mich ist ein Eichhörnchen Lagermitarbeiter, die da so.
Lageristen?
Ja.
Welches Tier wäre der beste Gärtner?
Gärtner? Kommt drauf an, so ein klassischer Garten wie in den 70ern, wo alles schön ordentlich sein muss, Ziege, die frisst einfach alles ab, da hast du einfach nur noch so einen Rasen. So, das war's. Und wenn du aber die Ziege nicht zwischendrin fütterst, hast du auch keinen Rasen mehr. Aber, also auf jeden Fall. Aber wenn du so einen Wildlife-Garten haben willst, würde ich schon sagen, 7 Schläfer. Ganz klar. Maulwurf ist klar, was der vom Beruf ist. Er ist nicht der Baggerfahrer, er ist der Bagger. Ganz, ganz eindeutig.
Minenarbeiter.
Ja.
Aber so einen Ziergarten kann ich mir auch einfach einen Kran nicht vorstellen, der da einfach halt rumsteht.
Ja, oder ein Reiher.
Ja.
So ein Graureiher. Ja. Oh, Graureiher wäre ein mega guter Butler. Hat auch die Haare so nach hinten gegelt, quasi. Ja. Auf dem Kopf. Oh Mann. Was meinst du, wer ein guter Biologe wäre? Und bestimmt so Fliegen oder so. Weil die sind immer mit ihrem Rüssel. Ich muss hiervon mal eine Probe nehmen. Und davon muss ich auch mal eine Probe nehmen. Oh, es schmeckt ja aber ganz schön nicht schlecht. Davon nehme ich noch mal größere Probe, glaube ich. Man, es würde zwar wissenschaftlich nicht unbedingt vorangehen, aber sie wäre mit vollem Einsatz dabei.
Ja.
Was denkst du?
Ja, Fliege ist ein guter Punkt.
Stechmücke. Du wärst ein guter Arzt. Also,
oder halt Elefanten, wenn die wirklich ein gutes Gedächtnis haben.
Ja, stimmt.
Oder ja. Hatten wir das schon mal debunked? Nee, das ist...
Ich glaube, das stimmt wirklich.
Mhm.
Aber Stechmücke aus verschiedenen Gründen wäre der perfekte Arzt. Erstens, super Blutproben findet immer direkt
die Ader.
Ja, es ist echt nicht die Vene, nee, Ader. Ader, ja. Und also es ist nicht immer so ein Gestochere. Zweitens, sorgt immer für eigenen Nachschub, weil die Leute dabei halt immer krank macht. Und dann müssen sie wieder zum Arzt. Das ist für sie natürlich, also sie ist eine Ärztin, weil es mal die Weibchen, das ist für sie halt gut.
Geschäftsfrau.
So. Ja, absolut krass. Also absolut krasser Ärztin. So, ja, ich glaube, ich habe Malaria. Oh nein! Kommen Sie mal her, wir nehmen mal eine Blutprobe. Gucken wir mal nach. Nächstes Mal, ich habe Denguefieber. Oh nein! Wir nehmen mal Blutprobe. Da können wir auch auf die Schlafkrankheit mal testen.
Aber sie wären nicht korrumpierbar, weil sie, also sie lassen sich nicht bestechen. Sie stechen halt selber.
Ja, es gibt ja, es gibt so ein, so ein Team, das hat mit CRISPR das Genom von Stechmücken so verändert, dass die also nur die Weibchen stechen ertrinkendes Blut, weil die es zur Eientwicklung brauchen, die Männchen nicht. Die haben da einfach so einen Schlabbelrüssel, mit dem die halt irgendwie Nektar trinken und so Zeug. Und die haben das gemacht, dass die so einen männlichen Rüssel haben, der nur so rumschlabbelt.
Mhm.
Okay, das wird jetzt also, wenn hier Minderjährige zuhören, bitte kurz weghören. Also da gibt es so Videos von denen, wie diese Mücke versucht halt zu stechen. Und das ist halt dieser vorne einfach dieser Stechrüssel am Kopf, so, der knickt immer so weg, wenn es auf die Haut so drückt. So schwabbelt so rum und dann siehst du die Mücke, wie sie dann mit den Vorderbeinen so, also es sieht ehrlich gesagt, es sieht einfach aus, als sei sie jemand, der sagt, hey Baby, sorry, mir ist es noch nie passiert, weil ich muss nur kurz kommen, wir müssen ihn nur kurz noch mal reiben, dann ist er wieder hart und dann geht's. Und genau so, mit diesen zwei Vorderbeinen reibt sie diesen Rüssel, Alter.
Ja, das klappt natürlich nicht.
Ja, natürlich nicht, aber es ist ja auch noch nie passiert vorher, wirklich nicht.
Ja.
Das ist wirklich noch nie passiert.
Aber Frage, wenn du die Wahl hättest zwischen Mücken, die nicht stechen können und denen, die nicht summen, was würdest du nehmen?
Die nicht stechen können, weil dann wäre ich nicht so gestresst, wenn mich eine Mücke ansummt, weißt du? Die summt, ja, ich weiß aber, weißt du, dass sie einfach sticht. Und dann denke ich immer, kann sie jetzt nicht einfach leise mich heimlich stechen? Wieso muss sie da so einen Aufriss machen? Weil ich wäre nicht so gestresst von diesem Summen, das würde mich nicht interessieren, wenn ich nicht wüsste, dass sie sich gleich auf mein Augenlid setzt und da reinsticht, damit ich dann 3 Tage lang rumlaufe, als sei ich gegen die Tür gelatscht, ey.
Okay.
Und du?
Ich weiß es nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, ich höre das nicht mehr so gut wie noch vor Jahren.
Sie haben schon dein ganzes Trommelfell schon so zerstochen einfach. Ja, du hörst es nicht gut. Du bist witzig, Alter. Du schläfst einfach innerhalb von 3 Sekunden ein, sobald unsere Körper das Bett berühren. Und dann so, oh mein Gott, ich höre die gar nicht mehr. Es ist ein Mysterium. Hat jemand schon mal die Mücken untersucht? Vielleicht hat sich da genetisch was verändert. Ich höre die gar nicht mehr.
Ja, mein,
ja. Das ist wie, wenn du abends noch liest.
Naja.
2 Sätze und dann fällt dir der E-Book wieder aufs Gesicht. So. Ich höre die Mücken abends gar nicht mehr. Ja, weil sie mich alle zerstechen. Ich bin noch wach. Ich wäre noch zu Tode gestochen, wenn kämpfe noch um mein Leben, während du da schon pennst, schön gemütlich. Pharao. Oh Mann, ey. So wie die Hunde da.
Mhm.
Ich fand's krass, wir haben die 105.000 Zecken dieses Jahr und wir hatten, ich hatte keine einzige, du auch nicht, ne? Wo ich dauernd irgendwie im schlimmsten Zecken-Dinger rumlaufe.
Ja.
Naja, vielleicht, oh, hoffentlich geht's den Zecken gut.
Ja, die,
oh nein.
Die Zecken haben sich halt für die Hunde entschieden.
Ja, echt, ey. Was haben die, was ich nicht habe? Na gut. Okay, jetzt sind wir sehr abgeschweift. Ja.
Das war gute Fragen.
Ja. Ich weiß, ich hatte kurz überlegt, ob ich die Fanfare blase, aber da kann ich jetzt noch machen. So.
Das war für fein.
Für die Fetischisten. Sonst kriegen wir wieder E-Mails, dass wir die Fanfare nicht gedrückt haben.
Von den Fanfaren-Fans.
Ja, von den Fanfaren-Fans. Ja. So. F.
Fanfaren-Fans am Fenster.
Fanfaren-Fans ficken am Fenster. Mehr dazu lest ihr. Liebe, Sex und Ähnlichkeit.
Ja. Ab
25.10.
25.10. überall erhältlich.
Korrektomat. Gut. Dann war es ja schön, dass wir mal wieder Erfolg gemacht haben. Wir sehen uns nächstes Jahr. Nein, also, hey, wir sind jetzt schon. Wir machen jetzt direkt weiter.
So, wenn du das sagst.
Wenn ich das sage.
Gut.
So, jetzt dann fahren wir aber erstmal dann in Urlaub.
Korrekt. Also, dann, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Kauft das Buch, bestellt es gerne vor und wir lesen uns, hören uns und sehen uns bald wieder.
Macht's gut.